Zuflucht in der Not. Zuflucht ist ein schönes Wort. Es bezeichnet einen Ort, zu dem man fliehen kann. Und wenn man dort angekommen ist, dann ist die Not ausgeschlossen. Schutz umgibt dich. Hilfe, Sicherheit. Eine Zuflucht ist der Ort, an dem meine Flucht ein gutes Ende findet. In dieser Welt sehen sich viele Menschen nach Zuflucht. Nicht nur Kriegsflüchtlinge, die vor Terror und Gewalt und Krieg fliehen. Menschen fliehen in dieser Welt vor lauter Ängsten und Nöten, vor Sorgen und Gefahren, vor Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Gewalt, Ungerechtigkeit, Chancenlosigkeit, aber auch Sinnlosigkeit, Schuldbewusstsein, innere Leere, Hoffnungslosigkeit. Wo gibt es Zuflucht in der Not? In unserer Serie durch das erste Samuelbuch kommen wir heute zum 19. Kapitel. Der junge David hat schon so einiges mitgemacht. Er hat schon so einiges durchgemacht. Aber der Herr hat ihn sehr, sehr deutlich gesegnet. Und David befindet sich in einer durchaus beachtenswerten Position. Er ist verheiratet mit der Tochter des Königs. Er hat ein hohes Amt über 1000 Soldaten. Und er hat großen militärischen Erfolg, was ihn zu einem durchaus ansehnlichen Ruhm verholfen hat. Im letzten Vers aus dem 18. Kapitel, da heißt es, die Obersten der Philister zogen aus und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt. Nun, David sitzt fest im Sattel, könnte man sagen. Er braucht sicher keine Zuflucht, oder? Mit diesem Kapitel beginnt eine sehr harte Leidensschule für den jungen David. Und ja, er muss fliehen. Er braucht Zuflucht. Wo findet er Zuflucht? Erstens, Zuflucht in echter Freundschaft. Wir lesen hier die ersten 8 Verse. Saul nun redete mit seinem Sohn Jonathan und mit all seinen Knechten, dass er David töten wolle. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David. Und Jonathan berichtete es David und sagte, »Mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. Ich aber will hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinem Vater stellen, wo du bist, und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht und es dir berichten.« Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm, »Der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat sich nicht an dir versündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der Herr hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft. Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest?« Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans. Und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird. Da rief Jonathan David, und Jonathan berichtete ihm all diese Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul, und er diente ihm wie früher. Und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen. Saul hasste David. Er hasste ihn so sehr, dass er sich seiner Mordgedanken nicht einmal mehr schämt. Er sagt es einfach frei heraus, vor seinem Sohn und vor all seinen Dienern, ich will David töten. Ich will David tot sehen. Hier ist die Bedrohung. Hier ist die Not. Saul ist voller Hass und er plant Davids Mord. Und Jonathan, der Sohn Sauls, ist ein wirklich echter und treuer Freund, wie sie selten sind in dieser Welt. In Zeiten der Not zeigt sich häufig erst, wer wirklich ein Freund ist und wer nicht. Salomo schreibt in Sprüche 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Jonathan ist so ein Bruder in der Not. In dieser schweren Zeit, in dieser Gefahr beweist Jonathan seine Liebe. Er warnt David zunächst und er bringt David an einem versteckten Ort unter. Doch seine eigentliche Zuflucht für David, die baut er mit vernünftigen Worten. Er will den Zorn Sauls mit weisen Argumenten löschen. Und tatsächlich ist uns Jonathan hier ein sehr gutes Beispiel, ein Musterbeispiel. Wie er mit seinem Vater redet, ist sehr beachtenswert. Er zollt seinem ungläubigen Vater allen angemessenen Respekt. Er geht sehr ehrwürdig, ehrfurchtsvoll, respektvoll mit seinem Vater um. Und dennoch bleibt er ganz beim Guten. Er konfrontiert seinen Vater demütig, respektvoll, mit einer klaren Wahrheit. Wie wertvoll sind solche weisen, selbstbeherrschten Freunde. Er redet Gutes über David. Er schmeichelt sich nicht bei seinem Vater ein, indem er auch ein wenig über David lästert, sondern er spricht gut über David. Er spricht gut von seiner Opferbereitschaft, von seinem Sieg gegen Goliath, wie er sein Leben aufs Spiel setzte und sich Goliath entgegenstellte. Jonathan bleibt ganz bei der Wahrheit, aber er betreibt auch keinen Personenkult. Er rühmt David nicht über die Maßen, wie das auch so schnell passiert, sondern er sagt, der Herr hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft. David hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, der Herr hat einen großen Sieg verschafft. David hat Gutes getan, der Herr hat durch ihn großen Segen gewirkt. Und dann appelliert er ganz gekonnt auch an Saul, wie er zum Guten zurückkehren kann. Wie er von diesen schlechten Gedanken, von diesen Mordplänen, wie er, Jonathan versucht, ihn einen Weg zu bahnen, wie er doch wieder zur Besinnung kommen kann. Er sagt, erinnerst du dich noch, Vater, als du dich noch richtig herzlich über den Sieg Davids freuen konntest? Er appelliert an ein Gefühl von Saul, das ihm schon lange entflohen ist. Würdest du dich nicht deiner eigenen Freude berauben, wenn du jetzt David ohne Grund tötest, wenn du einen Unschuldigen ermordest? Ist David dir nicht nützlich? Nützlich zur Freude? Und Jonathans Worte scheinen zu wirken. Er geht so weise mit seinem ungläubigen Vater um, mit Respekt und doch mit wirklich klarer Wahrheit und einer Einladung, einen Weg, der gebahnt wird, um ihn zurückzuführen zum Guten. Saul schwört mit einem heiligen Schwur, dass er seine Mordpläne aufgibt. Kräftiger hätte Saul es nicht betonen können, seinen Entschluss. So wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird. Nach jüdischer Tradition wird ein Schwur gar nicht bis zum Ende ausgesprochen. Deswegen hört das hier so abrupt auf. Doch jeder weiß, im Grunde sagt Saul, wenn David getötet wird, soll mich ein Fluch treffen. Vor Gott beschwört er, ich gebe die Mordpläne auf, sonst soll Gott mir etwas Übles zutun. Ja, das war die Form des Schwurs. Und man denkt, wow, Jonathan, du hast es geschafft. Was für ein Freund. So eine Weisheit, so eine Liebe, so eine Klarheit. David diente Saul wieder wie früher. Er kämpft wieder gegen die Philister und er hat wieder Erfolg und alles scheint wieder in Frieden zu sein. Doch diese Zuflucht war nur von kurzer Dauer. Gleich im nächsten Vers heißt es, und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul. Und wir wissen, was das bedeutet. Die Zuflucht aus den weisen, vernünftigen, freundschaftlichen Worten Jonathans kann dem bösen Geist in Saul nicht standhalten. Er bricht erneut aus in Hass und Mordschnauben. Ja, ein echter Freund, ein Bruder in der Not ist in dieser Welt sehr, sehr viel wert. Und wir werden darüber in den nächsten Kapiteln noch einiges lernen und erfahren. Gerade hier über diese Freundschaft von David und Jonathan, eine kostbare, eine edle Freundschaft. Aber es gibt eine Not in dieser Welt, da kann der beste und treueste Freund auf Erden dir keine Zuflucht sein. David muss weiter fliehen. Als zweitens erfahren wir Zuflucht in trickreicher Liebe. Hier lesen wir die Verse 9 bis 17. Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand. David aber spielte auf der Zither. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Und David floh und entrann in jener Nacht. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn dann am Morgen zu töten. Aber seine Frau Michal teilte es David mit. Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du am Morgen umgebracht werden. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab und er eilte fort, floh und entrann. Und Michal nahm den Teraphim und legte ihn aufs Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaar an sein Kopfende und bedeckte ihn mit einem Tuch. Und Saul sandte Boten, um David zu holen, und sie sagte, er ist krank. Da sandte Saul noch einmal Boten, nach David zu sehen und sagte, bringt ihn im Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Und die Boten kamen und siehe, der Teraphim lag im Bett und das Geflecht von Ziegenhaar an seinem Kopfende. Da sagte Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entfliehen lassen, dass er entrinnen konnte? Und Michal antwortete Saul, er sagte zu mir, lass mich gehen, sonst töte ich dich. Saul versucht erneut, David zu töten. Er wirft mit einem Speer nach ihm, wie er es auch vorher schon einmal versucht hatte. Doch David kann ausweichen und er flieht nach Hause. Er flieht zu seiner Frau. Er flieht in sein Haus. Und das ahnte Saul natürlich bereits und er lässt das Haus bewachen. Und Michal, die Frau David, sie bemerkt die heimlichen Wachen und sie warnt David. Sie erkennt die Not und aus Liebe will sie David schützen. Nun, welch schönere Zuflucht kann ein Mann finden als die Liebe einer Frau? Das ist etwas sehr Kostbares, etwas Unbezahlbares. Michal strickt ihrem Mann David eine Zuflucht aus Täuschungen und Tricks. Sie lässt ihn heimlich aus dem Fenster, damit er in der Nacht fliehen kann. Und dann legt sie eine Statue unter Davids Decke und drapiert noch eine Ziegenperücke an Kopfende. Und am Morgen verschafft sie mit einer Notlüge dem David noch etwas mehr Zeit. Er ist krank, er liegt im Bett. Und Saul schickt noch eine zweite Truppe, die, wenn nötig, das ganze Bett mitnehmen sollen. Und da fliegt nun diese Täuschung auf. Aber David ist weg. Eine Zuflucht? Wohl kaum. Michal bringt sich und David nur noch in größere Not. Und ihre List deckt so einige finstere Stellen auf. Zum einen, was macht ein Teraphim in Davids Wohnung? Ein Teraphim, das ist nicht nur irgendwie ein modisches Accessoire, es ist eine Götzenstatue. Was macht eine Götzenstatue in Davids Wohnung? Wusste David etwa nichts von dem heimlichen Götzendienst Michals? Doch wenn die Statue so groß war, dass sie den kranken David vortäuschen sollte unter der Decke, dann war die Statue wohl kaum heimlich irgendwo hinter einem Blumenpott zu verstecken. David, hast du etwa um der Liebe willen einen Götzen in deinem Haus geduldet? Und Michal, sie ist ziemlich schnell im Lügen. Habt ihr das bemerkt? Sie lügt. David ist krank. Nun, bei der Heidin Rahab, da mag man so eine Sünde verstehen. Sie war noch nicht so geschult in den Gesetzen Gottes. Aber wieso gehen einer Frau aus Israel Lügen so leicht über die Lippen, wie hier bei Michal? Doch schlimmer noch, bei der zweiten Truppe Sauls, als dann der ganze Schwindel auffliegt, da schützt sie David nicht mehr mit einer Lüge, sondern sie schützt sich selbst mit einer Lüge und beschuldigt ihren Ehemann. Sie sagt, er sagte zu mir, lass mich gehen, sonst töte ich dich. Das war's mit dem Schutz aus Liebe. Nun gibt sie Saul nur noch mehr einen Grund, David zu töten. Nun kann Saul sagen, David hat gedroht, meine Tochter zu töten. Deswegen habe ich jetzt das Recht, ihn zu töten. Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Mit einem Lügengerüst kommt man nicht weit. Ein Lügenhaus ist keine Zuflucht. Kann denn Liebe Sünde sein? Ja. Und hier zeigen sich dunkle Stellen. Ich denke, Michal hätte als Davids Ehefrau mit aus dem Fenster klettern sollen. Was dachte sich David? Dass er seine Frau zurücklässt? Dass er irgendwann wieder vorbeispazieren kann und seine Frau nachholen kann? Beide, David und Michal, beweisen hier traurige, sündige Versäumnisse in ihrer Ehe, in ihrer Liebe. Michals listige Täuschungen, sie hielten nicht lange. Sie bot keine Zuflucht, weder seelisch noch physisch. Michal war nun keine gottesfürchtige Frau. Aber es gibt eine Not in dieser Welt, da kann selbst die frommste Frau und die reinste Liebe dir keine Zuflucht sein. Und David muss weiterfliehen. Und zuletzt Zuflucht in Gott. Wir lesen ab Vers 18. David aber war geflohen und hatte sich gerettet, und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel, und sie wohnten in Najot. Und es wurde Saul berichtet, siehe, David ist in Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten, die Weissagten, sahen und Samuel dabei stehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls, und auch sie weissagten. Und man berichtete es Saul, und er sandte andere Boten, und auch die weissagten. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten, und auch sie weissagten. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sichu ist, und er fragte, wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm, siehe, in Najot, in Rama. Und er ging von dort nach Najot in Rama. Und auch über ihm kam der Geist Gottes, und er ging daher und weissagte, bis er in Najot in Rama ankam. Und auch er zog seine Oberkleider aus, und auch er weissagte vor Samuel, und er fiel hin und lag nackt da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten. Hier geschieht etwas Bemerkenswertes. David trifft eine bedeutende Entscheidung auf seiner Suche nach einer Zuflucht. Das Naheliegende in seiner Position wäre doch eigentlich zu versuchen, das Heer für sich zu gewinnen. Oder wenigstens diese 1000 Soldaten, deren Anführer er war, um gerüstet zu sein und Zuflucht in Selbstverteidigung zu suchen. Gegen die Schwerter Sauls können doch nur die Schwerter bestehen, wenn schon Worte und Liebe versagt haben. Feuer muss mit Feuer bekämpft werden. Doch David flieht nicht zu den Waffen. Er flieht zu Gott. Und der beste Ort, Gott zu suchen, ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Samuel hat so eine Gemeinschaft aufgebaut. Er und seine Prophetenschüler hatten in Rama einige Wohnungen. Und dort lebten sie, unter dem Wort Gottes und unter Gebet. Und dorthin flieht David, in die Gegenwart Gottes. Saul hört davon und er geht nach dem gleichen Prinzip vor wie auch bei Michal. Er sendet erst einen Trupp und als das nicht funktionierte, sendet er eben den zweiten. Doch auch dieser ist hier plötzlich erfolglos und dann sendet er sogar noch einen dritten. Doch immer noch ist David nicht gefangen. Und Saul erschreitet zum Äußersten und er geht selbst hin. Was machte die Zuflucht bei Samuel und den Propheten so standfest, so unbezwingbar, so unüberwindbar? Dass dieses ganze Truppenarsenal von Saul David nicht fassen konnte. Die Propheten, sie hatten keine Schwerter und Rüstungen. Sie hatten kein besonderes Mauerbollwerk. Sie hatten Gott auf ihrer Seite. Gottes Geist schützte die Gemeinschaft der Gläubigen. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Dieser Geist Gottes, er ließ die drei Abteilungen Sauls und dann sogar Saul selbst weissagen. Nun, weissagen ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. Er wird in der Bibel für die göttliche Gabe der Prophetie verwendet, wo Menschen das Wort Gottes aussprechen. Aber der Begriff wird genauso für die Ekstase der Baalspriester benutzt, als sie da um ihr Opfer rumtanzen und sich ritzen. Weissagen sagt erstmal nichts über die Qualität aus, sondern nur über ein erfahrbares Phänomen, über eine Art Zustand. Die Soldaten Sauls, die haben nicht plötzlich eine Bekehrung erlebt und waren geisterfüllte Verkündiger. Und auch Saul wird hier nicht plötzlich zum Paul, sondern der Geist Gottes manifestiert sich im Leben dieser gottlosen Menschen in einer Kraft, mit der Gott etwas unmissverständlich deutlich macht. Gott zeigt, ich habe hier das Sagen. Ich kann euch lenken und leiten wie Marionetten. Wen ich schütze, könnt ihr nicht aus meiner Hand reißen. Ihr könnt nichts gegen mich ausrichten und gegen die, die unter meinem Schutz stehen. Diese Geistergriffenheit, sie kräftigt die Soldaten und Saul nicht irgendwie zu heiligen Aufgaben, sondern diese Geistergriffenheit lähmt sie und wirft sie schmachvoll zu Boden, sodass sie nichts mehr tun können, dass sie nichts mehr ausrichten können. Ein ganzes drei Abteilungen von Soldaten in ihrer Manneskraft, in Rüstung, und sie liegen da halbnackt auf dem Boden und können nichts mehr tun. Saul liegt sogar den ganzen Tag und die ganze Nacht halbnackt auf der Erde. Das ist kein Zeichen besonderer Frömmigkeit, sondern dass Gott ihn besiegt und öffentlich zur Schau gestellt hat. Es ist eine öffentliche Demütigung Sauls und eine Machtdemonstration Gottes. Und lass mich an dieser Stelle kurz bemerken: Ähnliche Phänomene in charismatischen Kreisen sind meiner Meinung nach oft rein seelischer Natur, Selbstbetrug. Wenn aber der Geist Gottes etwas damit zu tun hat, dann so wie hier bei Saul, der hier ein unrühmliches Vorbild gibt. Er verliert alle Selbstkontrolle, alle Selbstbeherrschung. Gott zeigt ihm: Du bist ohnmächtig, ich habe dich besiegt. Segensreiche Geistesgaben sind laut Paulus immer mit Selbstkontrolle verbunden. Sonst ist es entweder nicht echt oder es ist ein Fluch. David, er flieht zu Gott und er findet Zuflucht. Wirksame, mächtige, wunderbare Zuflucht vor dem Wüten Sauls und vor all seiner Heereskraft. Es gibt keine Not in dieser Welt, in der wir uns nicht Gott anvertrauen können und wissen dürfen, er hat alles in der Hand. Er kann mich beschützen. Ich muss nirgendwo anders mehr hinfliehen. Doch wie können wir zu Gott fliehen? Die Bibel berichtet uns, Gott hat eine Wohnung gemacht auf Erden, in Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und er hat alle Not der Welt auf sich kommen lassen. Er hat sich schlagen, durchbohren und verfluchen lassen. Er starb am Kreuz, wo Menschen Hass und Gottes Zorn auf ihn eindrangen. Und er bezahlte für jedes unrechte Wort und für jede lieblose Tat und für jede heimliche Sünde derer, die an ihn glauben. Und er ist auferstanden und er herrscht zu Rechten Gottes und hat auf Erden seine Gemeinde gebaut. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich um sein Wort sammeln und beten. Wer sich nicht verlässt auf Menschenverstand oder Menschenkraft, sondern Zuflucht sucht in Jesu Gnade, Gemeinschaft sucht mit denen, die sich bei ihm bergen, der erfährt den segensreichen Schutz Gottes vor der allergrößten Not, wo weder Freundschaften noch Liebschaften Zuflucht geben können, nämlich dem wütenden Löwen, dem Teufel, dem Verderber und vor der Not der ewigen Schuldstrafe in der Hölle, dem wahren, dem ewigen Tod. Wer sich durch Christus bei Gott birgt, findet ewige Zuflucht. Und natürlich erleben Christen in dieser Welt auch viele zeitliche Nöte. Das Christentum ist die am meisten verfolgte Religion weltweit. Doch selbst in Sorgen und Bedrängnissen dürfen wir unser Herz bei ihm zur Ruhe kommen lassen. Dürfen wir erfahren, bei ihm ist Zuflucht. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Er regiert alles. Er lässt Heerscharen zu wimmernden, kriechenden Würmern werden, bevor sie etwas verrichten könnten, was deinem Ratschluss widerspricht. Gott ist es, der nach wie vor Zeit und Ewigkeit regiert. Und deswegen können wir alle unsere Nöte und alle unsere Sorgen ihm anbefehlen und wissen: Wenn er mich schützt, dann kann mir nichts zum Bösen aufschlagen. Er führt die Seinen zu einem seligen, zu einem freudigen Ende, zu vollkommener, reiner Liebe. Seine Zuflucht hält in aller Not. Amen.